Ich starte diese Episode des Podcasts der Touristik diesmal mit einem französischen Popsong und das aus gutem Grund, denn es geht auch um eine französische Company. Frank Seedorf von B&B Hotels ist zu Gast im Podcast und wir reden über Digitalisierung und Guest Journey in der größten Einzelhotelkette Deutschlands. Passend dazu Christine and the Queens mit Christine. Der Song ist eigentlich erst auf Englisch erschienen und dann 2014 nochmal auf Französisch rausgebracht worden. Großer Erfolg und auch eine absolut hörenswerte Band. Genauso hörenswert wie diese Episode, zu der ich wie immer viel Spaß wünsche. Das ist der Travelholics Podcast. Mein Name ist Roman Borch und jetzt geht's los.
Hör dich schlau mit Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten, denn wir reden mit den Profis.
Herzlich willkommen zu dieser Episode des Podcasts der Touristik. Travelholics geht diesmal ein Stück weg vom Reisevertrieb und beschäftigt sich mit der Hotellerie. Und da habe ich jemanden eingeladen, der aus dem Reisevertrieb kommt und jetzt aktiv und frisch gebackener CCO bei B&B Hotels ist. Herzlich willkommen, Frank Seedorf.
Hallo, lieber Roman. Ich grüße dich und freue mich sehr, dass ich heute dabei sein kann.
Umso mehr freue ich mich, dass wir uns endlich mal wieder hören und sehen. Wir kennen uns ja schon lange, darf man erzählen. Du warst seinerzeit bei Thomas Cook für das Digitale zuständig. Damals waren wir dort auch sehr aktiv als Agentur. Jetzt warst du Chief Digital Officer bei B&B Hotels und bist jetzt frisch gebackener CCO. Dazu herzlichen Glückwunsch. Mhm. Vielleicht magst du ein paar Sätze einfach zu der Kette, zu B&B Hotels erzählen, die vielleicht gar nicht alle so auf dem Schirm haben, aber doch die größte Einzelhotelkette Deutschlands ist, ne?
Du, das stimmt. Und genau das, was du sagst, ist tatsächlich auch das, was wir bei unseren Endkunden immer noch wahrnehmen. Also gerne sage ich ein paar Sachen dazu. Also B&B Hotels ist noch gar nicht so alt. Wir sind gegründet worden in Frankreich, in Brest, 1990. Also du siehst, das ist noch eine sehr, sehr kurze Lebensgeschichte. Und wir haben unsere ersten 100 Hotels in Europa 1999 gehabt. Das heißt, wir haben es schon in 9 Jahren geschafft, in Europa 100 Hotels aufzumachen. Inzwischen sind wir in Europa bei über 800 Häusern angekommen und in Deutschland haben wir jetzt knapp über 230 Häuser. Und unsere Geschichte in Deutschland ist noch etwas kürzer, also über 20 Jahre, aber du siehst, da steckt ein relativ großes Wachstum drin. Wir sind angefangen, haben wir als Budget-Hotelkette in Frankreich und sind eigentlich auch immer unserem Value-for-Money-Prinzip treu geblieben. Einfaches, solides Hotelprodukt, wo es eine gute Matratze gibt, einen fairen Preis und das versuchen wir in Deutschland überall so auszurollen.
Ich habe tatsächlich auch schon in einigen eurer Häuser übernachtet, hatte dieses Erlebnis auch und eine besondere Geschichte ist bei euch und darauf möchte ich auch ein bisschen den Schwerpunkt legen in unserem Gespräch heute, das Digitale. Ihr sprecht von einer Digital Guest Journey, das heißt, ihr digitalisiert sehr stark das, ja nicht das Gästeerlebnis, das ist ja schon noch die Matratze irgendwie, aber ja, tatsächlich alles rundherum. Das ist ein USP, richtig?
Ja, kann man schon so sagen. Aber es ist auch eine Notwendigkeit, Roman. Also es ist schon so, wir sind ein Hotelkonzept mit natürlich ein menschliches Hotelkonzept. Wir haben immer einen Check-in-Mitarbeiter vor Ort. Und das ist ein sogenannter mandatierter Manager. Wir machen das auch ein bisschen anders im Übrigen als die Hotellerie sonst. Wir suchen uns Hotel-Entrepreneure in Deutschland aus. Die betreiben unsere Hotels als eigenständige GmbHs. Also das sind nicht unsere Angestellte. Und dadurch haben wir auch ganz tolle Hotelgeschichten, dass vielleicht Menschen, die große Entrepreneure, aber nicht so einen hohen Hotel-Background haben, es bei uns ermöglicht werden kann, überhaupt Hotelier zu werden. Aber sie haben wenig Angestellte und damit ist es total wichtig, dass wir in der Customer Journey sehr digital sind. Was bedeutet das? Versuchen, wenig manuelle Touchpoints für Kunden zu bieten. Das heißt, wenn du bei uns buchst, kannst du über alle gängigen digitalen Kanäle, ob das unsere B&B-Hotels.com App oder Web ist, buchen. Du kannst aber vor allen Dingen dein Zimmer betreten, ohne dass du jemals einen Check-in-Mitarbeiter gesehen hast. Das heißt, du kriegst einen digitalen Code für deine Tür, den du wann auch immer in der Nacht oder am Tag nutzen kannst. Wenn das Hotel zum Beispiel nachts geschlossen ist, kannst du mit deinem Hotel-Key, also mit diesem Code, auch das Hotel öffnen. Das ist wie ein individueller Schlüssel zum Hotel. Dieser Code gilt nicht nur für die Tür vorne, die Sicherheitstür, sondern dann eben auch für dein Zimmer, ist individuell pro Kunde. Und so ermöglichen wir es dir als Kunde zu kommen, wann du willst. Wenn du ein Business-Meeting bis abends hattest oder noch ein nettes Abendessen, kannst du um 23 Uhr das Hotel betreten und es ist egal, ob da jemand ist oder nicht. Kannst da auch bezahlen digital oder du hattest ein schönes Konzert, hast da noch was mit Freunden getrunken, machst da auch alles digital. Also wenn du nicht willst, dass du mit uns sprichst, dann musst du das nicht und hast trotzdem ein End-to-End-Erlebnis. Möchtest du das aber, ne, und nicht jede Generation kommt ohne persönliche Betreuung aus, hast du auch einen Check-in-Mitarbeiter vor Ort.
Also Online-Check-in und digitaler Check-in, das machen ja andere auch. Aber ihr geht ja noch einen Schritt weiter. Ihr habt ja so einen digitalen Concierge-Service. Das heißt, das Gästeerlebnis rundrum ist digital. Ist das eigentlich die Perspektive der Hotellerie? Also werden wir eines Tages nur noch digitale Touchpoints haben in der Hotellerie?
Also ich persönlich hoffe, dass es nicht ganz so kommt, ehrlich gesagt, weil Hotellerie macht menschliches Miteinander aus, ist ein Ort der Begegnung und so soll es auch bleiben. Die Menschen machen den Unterschied, unsere Hotelmanager, unsere Entrepreneure machen den Unterschied am Gast und das wird so bleiben. Aber alles rund um deine Organisation, deines Erlebnisses vor Ort, da glaube ich, ist es schon so, dass unsere Generationen dort immer selbstständiger werden, auch einfordern, dass sie, ich sag mal, ihre bedarfsgerechte Gestaltung des Aufenthalts auch digital vornehmen wollen. Und da ist so ein E-Concierge super, weil den kannst du fragen, ob du irgendein Konzert in der Stadt hast, den kannst du fragen, wo es gutes Essen rund ums Hotel gibt, aber auch ganz andere banale Dinge wie, ich brauche einen Arzt, wo finde ich den? Und das sind alles Dinge, die heute über künstliche Intelligenz und Technologie einfach sehr gut abbildbar sind. Und ich glaube, da ist in Zukunft sehr, sehr viel möglich.
Jetzt hast du eigentlich das nächste Stichwort schon gesetzt, den Block eingerammt. Künstliche Intelligenz in der Hotellerie wird ja von vielen bereits auch schon eingesetzt. Wie macht ihr das? Also da gibt's ja so für mich so drei Bereiche, nehmen wir einmal Kundenkommunikation, aber eben auch so eine Themen wie Pricing zum Beispiel oder Effizienz, also Auslastungssteuerung und ähnliches Geschichten. Welche Konzepte und welche Technologien habt ihr da bereits?
Also wir sind in verschiedenen Bereichen dabei, Dinge auszuprobieren und die so marktreif zu bekommen, dass sie sich auch lohnen. Das erste Thema, was wir eingeführt haben, war die Beantwortung von Gästebewertungen. Musst dir vorstellen, wir kriegen pro Monat 40.000 bis 50.000 Gästebewertungen rein. Und wir wollen die schon individuell beantworten, aber es hilft natürlich, wenn der Hotelmanager eine Antwort vorgegeben bekommen kann von einer AI und diese dann individualisiert. Also wir machen seit gut einem, anderthalb Jahren Gästebewertung mit Unterstützung von AI. Stell dir vor, du hast vorher 10 Minuten für so eine Antwort gebraucht, jetzt brauchst du vielleicht noch 2. Das ist Faktor 5. Das ist so ein Thema. Das zweite, was wir uns gerade sehr intensiv angucken, sind natürlich alle Dinge wie Chat und Voice AI. Also wir haben im E-Concierge, den du schon angesprochen hast, auch eine Chat-Funktion, die AI gestützt ist. Das heißt, du kannst den Chat eben rund um das Hotel alle möglichen Dinge fragen. Da ist eine riesen Datenbank von uns dahinter, die wahrscheinlich von 8 auf 10 Antworten heute schon vernünftiges Feedback gibt und übermorgen wird es da noch mehr sein. Das heißt, am Point of Sale haben wir eine AI eingesetzt. Dann haben wir das Thema Voice AI, was wir uns jetzt angucken für das Thema, ich sag mal, Telefonie und Callcenter. Dass wir im Moment sind wir mittendrin, das Thema Callcenter bei uns auszurollen. Und das ist natürlich super, wenn du eine Voice AI hast, die, ich sag mal, contentbezogene Themen abfangen kann und Buchungsthemen dann eben ins Callcenter durchgibt. Also damit beschäftigen wir uns und es ist, denke ich, auch nicht mehr weit. Die AI kann ja schon Buchungslinks schicken. Also wenn du die AI bittest, Buchungsdaten zu bepreisen, dann geht das schon, aber bebucht werden kann noch nicht, weil du dann auch noch bezahlen müsstest. Und das ist von der Technologie, da gibt es dieses Stichwort PCI-Compliancy, also Sicherheitsstandards im Bereich der tokenisierten Bezahlung. Und da wird es noch ein paar Tage dauern. Aber das sind alles Dinge, mit denen wir uns heute beschäftigen. Ich denke aber auch an interne Prozesse, ne? Wenn wir Rechnungsstellungen machen, die kannst du alle standardisieren. Wir können heute schon eine Pricing Automation im Bereich Revenue Management unser eigen nennen, wo wir automatisierte Preise mehrfach am Tag in die Systeme schießen. Und da gibt es natürlich auch in Zukunft Möglichkeiten, wenn du eine AI fragen kannst, wie siehst du denn die Auslastung in Berlin? Und die AI weiß, welche Konzerte, welche High-Traffic-Moments es eben pro Tag, pro Jahr, pro Monat gibt, dann ist das einfach eine Unterstützung, die dem Revenue-Manager hilft, seinen Job besser zu machen. Ich glaube nicht, dass er ihn wegfallen lässt. Also es wird ja immer so viel diskutiert, wird die AI alle Jobs kosten? Ich glaube das nicht. Sie wird eben repetitive und langweilige Aufgaben wegdelegieren und die spannenden Sachen im Portfolio belassen. Also ich bin
jetzt
da positiv.
Jetzt bringst du ein ganz schönes Thema aufs Tapet, und zwar dieses Zusammenspiel von Mensch und Maschine an der Stelle. Ja. Wenn du sagst, das Konzept ist so, dass ihr ja eure eigenen, also die Betreiber sozusagen Einzelunternehmer oder Unternehmer sind und ihr sozusagen die da großen Themen und Technologien auch zur Verfügung stellt. Ich kenne es aus dem Reisevertrieb sehr stark, ne, dass es da immer Berührungsangst gibt, dass man halt vorsichtig ist, dass es Zweifler gibt. Ist das Feld der Betreiber da sehr offen oder gibt es da Skepsis, was jetzt so Technologien angeht?
Also generell würde ich sagen, ist es wie der Mensch, wie der Leute. Es gibt immer skeptische Menschen und da positiv zugewandte. Und es ist unsere Aufgabe als Team, dort alle mitzunehmen, weil alle sehen natürlich schon einheitlich als Hotelmanager, es ist schwieriger, Fachpersonal zu bekommen. Die Hotellerie hat seit Corona massiv an Fachkräften verloren. Und die wir haben, die muss man auch fairerweise gut bezahlen. Und auch das ist im margenschwachen Segment der Touristik nicht so einfach. Insofern sind schon sehr viele sehr interessiert an den Technologien, nutzen die auch. Also ne, als wir mit der AI für das Thema Kundenbewertung kamen, haben sich alle gefreut, damit verdienst du kein Geld. Du verlierst eher was, wenn du Kunden nicht vernünftig antwortest. Insofern war da eine sehr große, breite Akzeptanz. Also ca. 80% aller Hotelmanager nutzen diese Technologie. Die es nicht nutzen, die sagen, sie nutzen es eigentlich nicht, weil sie tatsächlich wirklich jede Mail persönlich beantworten wollen. Und das muss ich dem Hotelmanager natürlich erlauben. Das muss er entscheiden, ob er das macht. Aber generell ist es eher eine positive Zugewandtheit als eine Skepsis, weil, wie gesagt, die wissen, was vor Ort eben nicht ersetzt werden kann. Es muss ein Zimmer gereinigt werden. Es muss ein Frühstück aufgebaut werden. Es muss Zeit oder soll Zeit für den Kundenkontakt genutzt werden. Ja, und die habe ich natürlich mehr, wenn ich mich um andere Dinge eben nicht kümmern muss. Insofern ist da schon eher eine positive Stimmung zu spüren.
Diese Adaption von neuen Technologien braucht natürlich auch eine gewisse Zeit. Das ist im Reisevertrieb ja nicht anders. Baut ihr dann diese Lösung eigentlich alles selber oder kauft ihr die ein?
Nee, wir kaufen die schon ein. Also die Skalierbarkeit von eigenen Lösungen, wir haben oft das Thema Make or Buy. Es gibt vielleicht an der einen oder anderen Stelle Infrastrukturkomponenten, die du selbst baust, um im Markt noch einen Vorteil zu haben, ne, wie du deine Produkte zusammen orchestrierst. Das ist in der Tour-Operator-Industrie nicht anders wie in der Hotellerie. Aber du kannst bei dem Digitalisierungsgrad nicht ohne fertige Lösungen arbeiten. Also, oder sagen wir mal, ob du jetzt mit ChatGPT einer eigenen Partition arbeitest, die eben datenschutzkonform ist, oder ob du das mit Gemini AI machst, das ist relativ egal. Die eine Technologie ist mal 5 Wochen da besser, also Stichwort Voice, dann ist immer wieder schlechter, weil das sich gerade so dynamisch entwickelt. Aber generell würde ich immer sagen, auch wir große Hotelketten tun uns gut daran, Dinge, die wir nicht selber so gut können, nämlich, also alles, was wir gut können, sind Gäste beherbergen, aber alles, was wir nicht so gut können, sollten wir uns Partner suchen, mit denen wir das gemeinsam machen. Und das tun wir auch. Also wir sind in dem Fall zum Beispiel Google Enterprise Kunde und dann liegt es nahe, wenn du deine Kundendaten in der Google Cloud hast, dass du dir dann auch Gemini AI anguckst und guckst, wie du die Kundendaten mit der Artificial Intelligence verbinden kannst. Das selber zu machen wäre auf jeden Fall sehr anspruchsvoll.
Das freut mich als Geschäftsführer einer einer Webagentur, die Technologien entwickelt, natürlich sehr, dass es da weiter auf dem Markt gibt und so. Ja. Wie machen das dann eigentlich die anderen Hotels? Also ist das jetzt speziell in eurem, also ihr habt ja 2- und 3-Sterne-Häuser, ihr habt sowohl Business als auch Leisure. Am Markt, das gibt's beides, ne, mit 200 Häusern in Deutschland wirklich sehr breit aufgestellt. Siehst du das speziell in eurem Marktsegment, also in diesem Value-for-Money-Segment, oder wird sich das entwickeln wirklich in die ganze Hotellerie?
Also wir sehen andere Konzepte, die vielleicht sogar noch weiter vor uns sind. Das sind diese sogenannten Apartments, Smartments-Anbieter, die teilweise ja gar kein Staff mehr vor Ort haben. Bei denen funktioniert sowohl das Revenue-Management als auch die gesamte Belegungs-Putzplan-Koordination und so weiter vielfach tatsächlich schon völlig ohne Staff und noch weiterentwickelt. Wir sind sicherlich vorne dabei, weil es einfach unser Geschäftsmodell uns ein Stück weit aufzwingt. Das meine ich nicht negativ, sondern unsere Gäste fordern von uns so viel Technologie, weil es einfach das Leben für sie auch einfacher macht. Ich glaube aber nicht, dass es in der gehobenen oder auch in der Luxushotellerie weniger relevant ist. Ich glaube nur, dass die Use Cases andere sind. Also wenn wir uns angucken, wie viel Aufwand es ist, vielleicht im Münchner Hof oder Frankfurter Hof oder wo auch immer einen Kunden zu betreuen, dann ist dort ja teilweise ein Concierge in Persona abgestellt, um hochzahlendes Publikum glücklich zu machen. Naja, und wenn der Fragen von seinen Kunden kriegt, wo kriege ich denn jetzt dies und jenes her oder was ist denn mein Ausflugsziel für heute, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass die großen, auch hochpreisigen Ketten dort nicht darauf zurückgreifen.
Ja, wahrscheinlich wird dieser Concierge ja auch eine entsprechende Lösung nutzen, ob das jetzt ChatGPT oder Perplexity ist, sei absolut jetzt auch ganz egal. Ne? Der muss ja die Informationen auch von irgendwo holen und Google alleine wird dann irgendwann nicht mehr reichen, was die Geschwindigkeit angeht.
Absolut. Ich habe gerade auch einen interessanten Bericht mal gesehen über das Thema Kochen. Also du kannst ja schon inzwischen als auch Sternekoch, wenn du dann mal was für ganz verrückte Gerichte prompten willst oder sowas, kriegst du inzwischen ja auch hochgradig tolle Vorschläge aus der AI, wie du bestimmte Zutaten mischen kannst, um eventuell auch im Bereich der Küche was zu tun. Also überall tun sich auch in der hochpreisigen Gastronomie diese Dinge auf und ich glaube, der nicht raufguckt, der macht einen Fehler. Und nochmal, Technologie soll nicht dafür da sein, das Gästeerlebnis schlechter zu machen oder die Individualität im Umgang von Gast zur Marke, sondern im Gegenteil. Dinge, die hochstandardisiert sein sollen, wo der Kunde auch das Anrecht hat, immer wieder repetitiv eine gute Qualität für Dinge zu bekommen, da wird auch die Sterne-Hotellerie sicherlich drauf zurückgreifen.
Wie nehmt ihr denn eigentlich die Betreiber mit auf dieser Reise?
Also wir machen einmal im Jahr eine große Convention, wo wir alle unsere Entrepreneure und Hotelmanager einladen. Also wir sind dieses Jahr zum Beispiel in Wien mit allen Managern. Das sind gut 500 Menschen, also 200 aus dem Headquarter und 300 aus den Hotels. Dort tauschen wir uns persönlich und stetig aus über bestimmte Dinge, haben Quality Time zusammen. Das ist das eine. Wir haben einen großen Operations-Bereich, wo Area Manager unterwegs sind in ganz Deutschland, um jede Woche, jeden Tag Besuche durchzuführen, über neue Themen aufzuklären, auch in Austausch zu gehen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und gerade weil wir versuchen, vorne dran zu bleiben, was Technologie und Einsatz angeht, motivieren wir die Hotelmanager schon mit der Marke, mit dem Setup mitzumachen. Ja, das ist schon für sich einfach gefordert und die Entrepreneure, die zu uns kommen, das sind ja meistens von ihrer DNA auch sehr mutige Menschen, sehr begeisterungsfähige Menschen, weil die gehen sehr viel Verantwortung ein, die übernehmen von uns ein neues Haus, müssen es selbst entwickeln, also wir machen distributionsseitig viel, aber auch vor Ort sich vernetzen. Das heißt, die sind meistens sehr positiv und zugewandt.
Das heißt, ihr stellt das Haus, ihr stellt die Technologie. Es ist aber kein Franchise, ne?
Genau, es ist kein Franchise. Also wir stellen das Objekt hin, wir stellen die zu B&B und gehören B&B-Hotels gehörenden Standards hin, also das Zimmerdesign, die Lobby, also die Gesamtarchitektur, das Frühstück, die Frühstücks-Items, das gesamte Framework dazu, um das zu bestellen und auch Bettwäsche und diese ganzen Standards. Aber wenn es darum geht, das Hotel operationell zu führen, also einen Check-in-Mitarbeiter einzustellen, Cleaning-Personal zu betreiben, das macht alles die GmbH für sich. Warum? Weil sie es auch sehr schön selbst skalieren kann. Stell dir vor, du hast ein Hotel München Hauptbahnhof oder du hast ein Hotel in, weiß ich nicht, in Willich oder in Garbsen, hast du eine völlig andere Infrastruktur. Teilweise kannst du es als Betreiberpaar vielleicht selber stemmen, ne? Je nachdem, wie viel Zimmer das Hotel hat, oder du brauchst ein, zwei Leute. Andere Hotels sind wirklich große Betriebe, wo du vielleicht auch 10 Angestellte brauchst. Da hast du natürlich auch mehr Auslastung, hast auch vielleicht einen höheren Preis. Und so finden unsere Hotelmanager eigentlich in diesem Konzept immer ihren Weg, wie sie eben, wie sie sich selber staffen. Und gerade wenn du so einen Hotelbetrieb hochrammst, klar, am Anfang, wenn du Unternehmer bist, machst du vieles selbst und wenn du erfolgreich bist, dann bist du vielleicht irgendwann dankbar und demütig, dass du jemanden einstellen kannst und das funktioniert eigentlich für den operativen Hotelbetrieb ganz, ganz schön. Also das trennt sich genau zwischen Betrieb vor Ort und all dem, was ansonsten von uns als Standard geliefert wird. Und dazu im Übrigen gehört auch die ganze Distribution. Also der Hotelmanager muss sich nicht in die komplexe Google-Welt einlernen. Er muss nicht Booking.com bebuchen, Expedia, Trip.com, Check24, GDS-Anbindung. Also das sind alles Dinge, die wir schon stellen. Wo es dann spannend wird, sind so bei Gruppen, ne, und lokaler Vernetzung. Also jemand, der vor Ort sehr gut vernetzt ist, hat natürlich da einen Vorteil.
Ihr seid dann auch im GDS buchbar, also klassisch eigentlich auch im Reisevertrieb?
Ja, tatsächlich auch. Das sind so Dinge, die gerade sich ergeben. Also wir sind über Bettenbanken angebunden. Ich meine, die Tour Operator sind ja, das ist eine andere Diskussion, leider oder Gott sei Dank immer mehr davon weggegangen, in Cities eigene Einkäufer zu haben. Das kennst du besser als ich, diesen Trend. Und das hat dann dazu geführt, dass Bettenbanken heute eigentlich den ganzen City- und Longtail-City-Bereich dominieren. Ob das jetzt gut oder schlecht für den Touroperator ist, sei mal dahingestellt. Aber er wird auf jeden Fall von uns über Bettenbanken, wenn er einen Vertrag mit uns hat, wird er beliefert und kann so selbst auch B&B-Hotels mit paketieren, wenn er an der Bettenbank dran ist. Wir haben jetzt verschiedene Supplier, mit denen wir da arbeiten, aber so machen wir es möglich, dass Veranstalter uns buchen können. Und genau dasselbe im GDS, wenn wir über Business Travel reden sowieso, aber auch wenn dort Veranstalter an die großen GDS-Systeme angeschlossen sind und damit paketieren, können sie das mit uns tun.
Reisebüros aufgemerkt, auch da lohnt sich dann mal zu schauen, was es dort gibt, auch wenn es natürlich so ein bestimmtes Marktsegment nur ist. Aber absolut, das ist ja durchaus spannend, auch gerade zum Thema Paketieren und auch das ganze Thema Events und Ähnliches, was ja immer stärkere Rolle spielt auch, ne? Also das erlebnisgetriebene Booking ist ja ein großes Thema, ne? Dass ich jetzt gar nicht mehr der Schwerpunkt das Bett zum Schlafen ist, sondern tatsächlich das Event, was davor stattfindet. Ne?
Genau, das ist mehr oder weniger auch unsere Daseinsberechtigung. Das klingt ein bisschen vielleicht niederschätzig oder wie auch immer, aber wir selber sehen uns nicht als Hotel-Erlebnis. Das sind wir auch nicht. Wir haben ein tolles Produkt, aber wir sind jemand, der ein Erlebnis enabled, der, egal ob du jetzt eine Businessreise machst, dafür sorgt, dass du genug Schlaf findest, dass du nach einem Erlebnis eine angenehme Ruhe findest, aber jemand, der die Wahl hat zwischen 200 Euro für eine Swiftie-Karte oder 200 Euro fürs Hotelzimmer, der geht oftmals inzwischen dahin, er will das Erlebnis, er will dafür mehr bezahlen und er will nicht mehr so viel für die Unterbringung zahlen. Und das spielt uns natürlich in die Karten. Und genau, was du sagst, ist es der Junggesellenabschied? Ist es das Vereinsfußballturnier, wo kleine Kitties mit ihren Vätern unterwegs sind am Wochenende oder eben der Konzertbesucher? Das sind exakt unsere Kunden. Genauso wie ein mittlerer Business-Traveler, ein Rewe-Filialleiter, ein Bahnarbeiter, die dann einfach sagen, okay, unkompliziert, kann kurzfristig stornieren, buchen und habe ein ordentliches Produkt zu einem fairen Preis. Und mehr ist es, also ich meine es gar nicht negativ, mehr ist es auch nicht. Aber das müssen wir wirklich gut machen und das macht uns aus.
Das macht natürlich auch, hängt die Latte natürlich auch ziemlich hoch, ne? Weil du hast genau diese Herausforderung, das Gästeerlebnis absolut zu optimieren, um alles andere dahinter zu lassen. Ist ein Punkt, wo die digitale Welt sicher extrem hilft. Wie viel Autonomie gibt's denn für den Betreiber, also wenn wir jetzt über Dynamic Pricing reden und auch technologiegestütztes Pricing, die Effizienzthemen und so weiter, hat denn der Betreiber eigentlich überhaupt noch eine Möglichkeit, jetzt zu sagen, ja, ich habe jetzt hier meine eigenen Raten oder ich verhandle nochmal selbst mit irgendwelchen Firmen oder Ähnliches, oder gibt's das bei euch gar nicht?
Also wenn du, also rein rechtlich schon ist es so, dass der Hotelmanager die Preishoheit hat. Punkt. Also der Hotelmanager ist ein eigenständiger Betreiber eines Hotels, das ne, ein B&B-Hotels ist, aber wir dürfen dem Hotelmanager gar keinen Preis vorschreiben. Was wir machen ist, wir geben dem Hotelmanager möglichst die besten Tools, die es für Geld zu kaufen gibt, an die Hand, um ihm ein gutes Gefühl dafür zu geben, wie er sich preislich im Wettbewerb mit seinen Wettbewerbsteilnehmern schlägt. Das heißt, wir haben natürlich den Anspruch, dass der Hotelmanager alle Preispunkte der Konkurrenz in seinem Umfeld kennt, dass er weiß, wie ist seine Auslastung im Vergleich zur Konkurrenz. Aber am Ende ist, musst du dir das so vorstellen, wir schlagen jeden Tag mehrfach dem Hotel einen Preis vor. Der Hotelmanager muss aktiv sagen, will ich nicht oder will ich. Und das muss auch so sein, weil ansonsten würden wir die Preishoheit des Hotelmanagers untergraben. Und das wollen und dürfen wir nicht und machen wir auch nicht.
Also ist jetzt nicht so wie bei der Mobility, wo dann einfach die App automatisch ausrechnet, was die Fahrt jetzt kostet in Zukunft. Und auch nicht so wie bei der Tankstelle, wo der Konzern sagt, das ist der Preis pro Gallone.
Nee, das ist nicht so und das wollen wir auch ganz, ganz explizit nicht, weil wir wissen immer noch nicht, da steht Hans Müller vor dem Check-in und der ist jede Woche 5-mal vor Ort und selbst wenn der Preis jetzt gerade 250 Euro im Event-Zeitraum ist und der Hotelmanager sagt, das ist aber mein bester Stammkunde, ich möchte den für 200 Euro und das ist jetzt ein virtuelles Beispiel, dann wird der immer hingehen dürfen und sollen seinen Hotelgast so zu behandeln, wie der Hotelmanager das einschätzen kann. Weil nur er hat die Kundenbeziehung und er muss die und soll die pflegen. Und wenn er diese Möglichkeit nicht mehr hat, ja, dann, das macht den Charme dieses Entrepreneurtums des Hotelmanagers bei uns aus. Er kann das, er darf das, er soll es.
Ja, macht richtig Lust, sich dieses Konzept mal genauer anzuschauen für die, die vielleicht mal planen, ein Hotel zu betreiben. Ich nehme wahr, ihr seid da tatsächlich auch offen und wächst weiter. Es gibt also keine Grenze.
Also es gibt sicherlich eine Sättigung in Deutschland, Roman, wo wir irgendwann sagen, so jetzt macht es keinen Sinn mehr, weitere Hotels. Wir haben eine interne Grenze, die kann ich dir jetzt nicht kommunizieren, die ist aber noch lange nicht erreicht. Stell dir die kleinen Kreisstädte vor oder die mittleren, wo wir nicht sind. Ich nenne jetzt mal einen Flensburg, einen Zwickau, einen Tübingen. Das sind alle Städte, die mir so einfallen, wo wir heute noch nicht sind, aber wo es genug Gästebewegung gibt. Und musst immer überlegen, wir haben immer so Hotels von 80 bis 100 Zimmern. Das heißt, das ist auch keine so große Einheit. Wenn du eine gewisse Auslastung brauchst, dann kannst du mit solchen Größen ganz gut auch in einem kleineren Segment operieren. Und wir suchen immer ambitionierte Hotelmanager, soll jetzt kein Werbevideo sein, aber Menschen, die vielleicht in der großen Hotellerie keine Chance haben, ihr Geschäft zu eröffnen, die sollten nicht aufgeben, die sollten sich das bei uns mal angucken. Also sie wäre nicht der Erste, die bei uns eine Heimat als Manager und als selbstständiger Entrepreneur gefunden hat. Wir haben da ganz viele Beispiele, ne, die bei uns angefangen haben, die seit Jahrzehnten, naja, 3 Jahrzehnten jetzt mit uns gehen, die jetzt ein Hotel hatten, jetzt haben sie vielleicht 2, 3 und die mit uns wachsen. Und das ist eine ganz tolle Geschichte. Das ist auch Teil unserer Vermarktung. Also wir sind nur so gut wie die Entrepreneure, die ihre Geschichte unseren Kunden erzählen. Und das muss funktionieren. Ohne Motivation geht das nicht.
Lass uns noch mal kurz über das Thema Distribution sprechen. Auch wenn ihr jetzt das Gästeerlebnis und auch die ganze Thematik der Beschaffung und Effizienz schon technologisch gut abgedeckt habt, geht ihr auch neue Wege im Bereich Distribution, also Social Commerce oder ähnliche Geschichten? Habt ihr neue Kanäle aufgetan? Betreibt ihr Marketing über spezielle Kanäle, die ihr für euch entdeckt habt? Und welche Technologie nutzt ihr dort eigentlich?
Ja, also ich bin jetzt seit knapp, ich bin jetzt 4 Jahre da. Als ich angefangen habe, hatten wir gar kein Social Media Team. Wir haben dann ganz schnell angefangen, einen Social Media Leiter bei uns einzustellen, der auch aus der Touristik kommt, weil du im Social Media Bereich auch ein anderes Storytelling betreibst, viel Zielgruppen näher als du das eben und sogar kanalbezogen. Instagram wirst du andere Tonalität in den Stories haben als bei TikTok. Diese Kanäle haben wir mit jemandem aufgesetzt. Wir haben ein eigenes Brandface, also wir gehen nicht in eine Agentur, sondern Stories werden von uns über Brandface erzählt. Und kannst du auch bei uns auf dem TikTok- oder Instagram-Kanal gut nachvollziehen. Unsere Unsere Strategie ist da relativ simpel. Wir erzählen Stories rund um die Stadt meistens oder die Location und dann erwähnen wir das Hotel. Also es geht nicht so, dass wir über das Hotel sprechen und dann sagen, was gibt's da noch? Genau, wir haben ja eben darüber gesprochen, wir sind Enabler. Das heißt, wir reden, wo ist das Hotel, was kannst du da gut machen? Wir besuchen Foodspots, wir besuchen Museen und all diese Dinge werden von unserer May, das ist unser Brandface, in die Kanäle getragen. Und das hat wahnsinnige Reichweiten erzeugt. Wir geben inzwischen unvorstellbar viel mehr Geld aus, auch um teilweise große Influencer an Bord zu holen. Also wir machen Kooperation mit Herrn Anwalt zum Beispiel. Das ist jemand, der inzwischen über 6 Millionen Follower über TikTok hat, wo du sonst eine Gen Z überhaupt nicht mehr von Reichweite woanders bekommst. Du hättest im TV oder so A, totale Streuverluste, B, auch kommerziell gar keine Chance, das zu machen teilweise. Also das machen wir. Was uns jetzt gerade noch beschäftigt ist, dass ja auch immer mehr über TikTok und eigentlich Insta gebucht wird. Also dass du dich fragen musst, welchen Content brauche ich da eigentlich, um dann direkt in die Buchungsjourney einzusteigen.
Und auch an neue Technologien, ne?
Also ja, genau. Und mit welchen Technologien. Und da sind wir jetzt gerade, ehrlich gesagt, sind wir da auch noch ein bisschen blank. Da bin ich gerade dran mit meinem Team, so die ersten zarten Pflänzchen zu bauen, dass wir ähnlich wie im Google-Ranking, du dir überlegst, wie machst du es kommerziell richtig, um einen wertigen Content, nicht kommerziell wirken, aber sichtbar zu bekommen, sodass er nachher auch konvertiert. Spannende Geschichte auf jeden Fall.
Ja, absolut.
Und ich glaube, das ist die Zukunft, ne? Also Google wird es immer für uns, ich sag mal, ich bin jetzt 52, ich bin Standardsucher in Google. Ich glaube, ich werde das auch ewig bleiben oder auf Suchmaschinen. Aber eine Generation, meine Kinder, 12, 13, 14, die kommunizieren jetzt schon anders und die suchen ihre Stories sicherlich nicht mehr über Google.
So Brandface, das ist aber kein KI-Modell.
Nee, das ist aus Fleisch und Blut, die gute May. Wir haben jetzt 2 Brandfaces gehabt, die sind immer dann ja 2, 3 Jahre bei uns, ne? Und bauen quasi natürlich auch eine Marke für sich selber auf, eine eigene Marke, und dann im Universum von B&B. Es hat natürlich immer den Vor- und Nachteil, jemand schafft sich eine eigene Marke und geht dann irgendwann, aber wir haben für uns eigentlich festgelegt, dass dieses Thema: Da ist jemand, der ist persönlich an meiner Seite, der ist berechenbar, ich kenne die Person und sie erzählt Geschichten, die mir taugen und die mich auf die Reise mitnehmen, besser als wenn ich immer agenturseitig neue kurze Stories mit anderen Faces produziere. Also wir kommen damit eigentlich ganz, ganz gut klar und das ist keine virtuelle Person, wird auch keine virtuelle in Zukunft sein. Und vielleicht noch ein Kommentar, weil für uns natürlich auch wichtig ist, auch ein gutes Bindeglied zwischen den Hotelmanagern und unseren Endkunden. Stell dir vor, unser Brandface kommt morgens ins Hotel, da weiß schon der Hotelmanager, geil, heute bin ich dran, heute gibt's eine tolle Story rund um das Hotel und ist natürlich immer positiv besetzt, ja, und das macht einfach Spaß und macht auch Sinn.
Ist das eigentlich, du kennst ja beide Seiten, wäre das auch eine Empfehlung in Richtung so Tour Operating, also dieses, die Reisekonzerne, die Veranstalter, auch die Reisebüros, dass man stärker mit solchen Characters arbeiten sollte, könnte, um die Marke unbedingt stärker zu transportieren?
Also unbedingt, gerade wenn das Tour Operating eine Vision für die Zukunft weiter erarbeiten möchte, wo natürlich junge Leute auch eine Legitimation für sich erkennen wollen, warum soll ich ein Tour-Operator-Produkt buchen, dann sind diese Storytelling-Geschichten super wichtig und ich glaube, dass das ein großes strategisches Thema im Tour-Operator ist, dass die Marke eng verknüpft ist mit den Faces und den Erlebnissen, die in diesen, ich sag mal, Umgebungen wie Insta und TikTok erzählt werden. Also ich glaube, dass das super wichtig ist, A, und B, dann auch diese Differenzierung dort wieder in den Vordergrund zu stellen. Weil du kennst die Tour-Operator-Industrie so lange, wie viel Produkt ist in jedem bei jedem Tour-Operator da, ne? Weil es einfach aus Systemen kommt, die sich dem wieder bedienen. Und die Produkte, die ich selber habe, ne, ob es eine TUI mit ihrem Rio ist oder All Sun Hotels oder whatever, mir fallen jetzt ein paar Namen ein, die könnte man natürlich sehr schön auch mit Stories belegen und so den Veranstalter auch sehr viel relevanter machen, ne?
Ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Feld, was noch ein bisschen beackert werden könnte. Wenn wir beim Tour Operating sind, ich weiß, dass die Bookings zum Beispiel ja auch am Packaging arbeiten und halt auch als Tour Operator aktiv sein wollen und teilweise auch schon sind. Gäbe es so Pläne bei euch auch?
You never know, ja. Im Moment nicht. Ich sag dir ganz ehrlich, weil also das Thema Sicherungsschein und das Thema, was da alles hinten dran hängt, sind Dinge, die für uns, also A, kennen wir uns als Hotellerie damit nicht so gut aus. Ich nehme mit Interesse wahr, dass eine Eurowings oder Discover jetzt genau in dieses Geschäft reingeht, weil sie sagen, okay, den Flug habe ich sowieso, dann nehme ich das Hotel und die Technologie dazu. Ich glaube, dass das auch smart ist. Wir sind aber an einem Punkt, wo wir uns sehr autark auch in der Distribution von, ich sag mal, großen Resellern schon gemacht haben. Also was der Veranstalter nur sehr bedingt geschafft hat, hat die Hotellerie meiner Wahrnehmung nach sehr viel besser geschafft. Und damit machen wir es zu komplex, wenn wir weitere Dienstleistungen oder Flüge und Bahnfahrten paketieren. Weil dann, was ist, wenn zu spät ist? Weil dann hast du eine Kundenverantwortung und auch in der Gestaltung, die du eigentlich nicht haben willst. Also ich glaube nicht, dass wir das tun werden.
Und du musst ja dann eigentlich auch nur Volumen generieren, ohne dass du die Marge definitiv heben kannst, ne? Also du hast ja eigentlich immer noch das gleiche Produkt. Da ist ja gar nicht so viel übrig und du kennst es ja auch, wie das enden kann. Also das ist ja auch die andere Seite. Aber beim Thema Individualisierung, ich meine, wenn ihr so viel Technologie einsetzt, wenn ihr mit KI arbeitet, wenn ihr das digitale Gästeerlebnis ohnehin habt, dann habt ihr ja auch Massen an Gästedaten. Geht ihr auf datenbasierte Empfehlungen, also Recommendations, die dann auch KI-gestützt sind und kommuniziert individuell mit den Gästen, technologisch individuell?
Leider noch nicht so, sage ich dir ganz ehrlich, wie ich das gerne hätte. Aber das ist genau der Weg. Also Kundendaten ist immer der Spruch, ist das Gold, das neue Gold. Das ist natürlich so, wenn du verstehst, was ein Kunde braucht, um bei dir eine Wiederbuchung zu machen, wann er bucht, in welcher Frequenz er bucht, was er in welchen Hotels konsumiert. Das sind alles Dinge, die wir versuchen, an dem Gästeprofil anzureichern. Fairerweise ist in Deutschland der Datenschutz insofern eine Herausforderung. Du brauchst immer das Doppel-Opt-in. Ansonsten darfst du den Kunden ja nicht bespielen. Da versuchst du mit Loyalty-Programmen, das ist so ein Thema, womit wir sehr stark jetzt angefangen haben, auch kostenlose Loyalty-Programme, B&Me heißt das, um überhaupt dort mehr Motivatoren zu schaffen, Kundendaten an uns abzugeben, weil Kundendaten sind niemals kostenlos, weder für die eine als auch für die andere Seite und wir brauchen sie ganz dringend. Aber wir müssen auch sensibel damit umgehen. Dieses Vollspam von 30 Newslettern pro Woche bringt keine Kundenbindung, also muss es personalisiert sein. Und da sind wir in vielen Bereichen auf dem Weg. Also wir sind schon in der Lage, für bestimmte Dinge personalisierten Content zu erstellen. Also wir haben sogenannte RFM-Segmente, das sind bestimmte Frequenzbucher, bestimmte Warenkörbe, bestimmte soziodemografische Dinge wie Alter, wie Familie, nicht Familie. Und dazu wissen wir natürlich gewisse Vorlieben. Aber wir haben noch einen langen Weg zu gehen, um besser zu personalisieren, auch auf der Webseite. Ne? Wenn du eine digitale Cloud hast, wo deine ganzen Kundendaten drin sind, kannst du sie natürlich auch eigentlich dynamisch ins Frontend der Webseite bringen. Könntest, wenn der Kunde sich eingeloggt hat, immer sehr dynamisch auch zeigen, das kann ich dir anbieten, das nicht und warum willst du jetzt, sollst du das? Das sind Dinge, an denen wir noch arbeiten und wo wir infrastrukturell leider noch nicht so weit sind, wie ich es gerne hätte. Aber wir arbeiten mit hoher Priorität dran und ich muss ganz klar sagen, das ist key. Wer seine Daten nicht im Griff hat, wer Kunden nicht zur richtigen Zeit das richtige Produkt anbietet, der entweder bezahlt hat zu viel Distributionsgeld oder er behandelt seinen Kunden nicht gut.
Ich glaube, das ist ein ganz cooler Ausblick und eigentlich so ein Teaser für ein zweites Gespräch, was wir irgendwann führen werden, wenn ihr das dann umgesetzt habt. Und die Frage wird ja auch sein, wie viel Newsletter brauche ich eigentlich noch, wenn ich andere Kommunikationswege habe und direkt beim Kunden bin. Das Thema Personalisierung, das treibt uns hier ja auch um. Wir bauen Webseiten für die Touristik. Ähnliches Thema. Ich muss jetzt nicht mehr Standard-Content auf jeder Seite haben, sondern der Kunde definiert ja eigentlich über seine Interessen den Content. Und gerade da, wo ihr so Event- und Erlebnis Packages habt, ne? Also die sind ja nicht zwangsläufig paketiert, aber das ist ja das Umfeld, was dazugehört. Da bietet sich das ja extrem an.
Absolut, da hast du vollkommen recht, Roman.
Dann würde ich sagen, lassen wir es an der Runde jetzt mal bewenden für die erste, für das erste Kennenlernen. Und ich freue mich sehr, weil es war tatsächlich so ein kleiner Deep Dive und auch ein Sprung ins kalte Wasser. So viel Hotellerie hatte ich noch gar nicht hier am Travelholics-Mikrofon. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Frank. Ich finde auch diese Kombination Tour Operator, dieses digitale, der digitale Background, den du hast, und die Initiativen und Innovationen, die ihr hier vorweisen könnt, absolut beachtlich. Ich wünsche viel Erfolg, dass es so weitergeht und freue mich auf ein Wiederhören.
Vielen Dank, Dima Roman. Auch ganz herzlichen Dank für diese Reunion über den Travelholics Podcast. Hat mich sehr gefreut, dass wir uns nach Thomas Cook Zeiten mal wieder getroffen haben und ich ein wenig wieder zurück in alte Tour Operator touristischen Welten eintauchen konnte. Und das war sehr, sehr spannend. Vielen Dank für deine Zeit auch. Und ich freue mich auf ein Wiedersehen, wann auch immer. Und Grüße in die Touristik.
Die richte ich hiermit gerne aus. Und danke auch allen Zuhörenden für das bis zu Ende hören, fürs Weiterdenken. Wünsche dabei viel Spaß und auf bald, auf Wiederhören.
Bis zum Schluss gehört? Großartig. Danke und bis zur nächsten Episode von Travelholics, dem Podcast für Touristiker.